Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin moin, gute. Herzlich willkommen zurück bei Doppelacht aus dem Glutofen Doppelacht-Zentrale. Bei mir wie immer, the one and only, LS. Lasse, wie geht's dir?
Ja, ich bin ein bisschen müde. Meine Stimme ist vielleicht auch ein bisschen angeschlagen. Und ich habe das Champions League-Finale nicht gucken können.
Skandal. Und das offenbart uns in den ersten 2 Minuten der Folge, wo es um das Champions League-Finale geht.
Ja, deswegen meine Bitte an dich, hol mich mal ab.
Ich muss dich tragen.
Muss ich durch die Folge tragen.
Ich wollte gerade fragen, hast du mit Erling Haaland den Sieg gefeiert?
Nicht mit, aber ich habe auch gefeiert.
Sehr gut. Ne, solange du nicht mit Erling Haaland gefeiert hast, wie er von ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann zwischenzeitlich auch mal genannt wurde, hast du das mitbekommen, dass wir da schon wieder den nächsten Shitstorm haben zur Leistung von Claudia Neumann?
Nee, aber ich habe da eher weniger mitbekommen, weil dort vor Ort sehr schlechtes Internet war. Und ich auch, ja, seitdem ich gestern Nacht zurückgekommen bin, nicht viel am Handy war und nichts irgendwie mitbekommen habe. Ich vermute mal, die Claudia Neumann war die Kommentatorin und hat daneben gegriffen.
Hat daneben gegriffen, ja. Das Ganze hat natürlich wieder zwei Dimensionen. Einmal das Ganze...
Ja, was ist denn passiert? Kannst du mich da erstmal hier abholen und aufklären? Du musst dich durch diese Folge tragen.
Ja, dann fang ich mal an. Dann nehme ich dich mal Huckepack. Also, Claudia Neumann hat das Spiel fürs ZDF kommentiert, was ja im Vorfeld schon relativ kritisch gesehen wurde, weil Claudia Neumann ja auch schon immer inhaltlich und nicht inhaltlich gerne auf Twitter kommentiert wurde, beziehungsweise kritisiert wurde für ihre Leistung bei EM und WMs, sei es Männer oder Frauen. Jetzt hat das ZDF sich dazu entschieden, sie kommentieren zu lassen.
Was ja per se ja eigentlich nicht schlimm ist, oder?
Nein, überhaupt nicht. Wenn man es gut macht, sehr, sehr, sehr gerne, aber wenn man Kyle Walker zwischenzeitlich Dennis Walker nennt in der ersten Halbzeit.
Moment.
Ja, weiß ich auch nicht.
Dennis Walker? Hat Kyle Walker noch einen Bruder, den wir nicht kennen?
Der ist mir nicht bekannt. Wenn, müssen es 3 sein, weil in der zweiten Halbzeit hieß er Kylo Walker.
Kylo. So heißt doch irgendein...
So heißt der Hund von Montana Black?
So, ja.
Unter anderem, und es gibt Kylo Ren aus Star Wars. Aus den neuen Filmen.
Bei Star Wars bin ich raus.
Ja, also ne?
Ja, vielleicht hat Claudia Neumann zu viel Streams bei Montana Black geguckt.
Das könnte natürlich auch sein. Ist mir noch die Frage geklärt, wer ist Dennis Walker? Weil ich kenne Johnny Walker. Der ist Christopher Walken, der Schauspieler. Es gibt keinen Dennis Walker. Es gab Dennis Hooper, den Schauspieler, aber der ist schon seit 10 Jahren tot.
Es gibt noch Dennis Bergkamp.
Aber der ist ja auch kein Walker.
Ist richtig?
Also, das war ein Fantasiename.
Korrigiere mich. Ich glaube, Man City hat auch gar keinen Dennis im Kader, oder?
Lass mich kurz überlegen. Grob überschlagen hätte ich jetzt gesagt, nein. Also nicht mit dem ersten Namen. Aber gleich zur nächsten Frage. Wer ist Julio Alvaro?
Weiß ich nicht.
Also wusste auch keiner. Aber der sitzt bei City auf der Bank. Der ist Fußballweltmeister, wusstest du das?
Nee. Ich kenne nur... Wer ist denn richtig? Juan Alvarez?
Julian. Der ist auch bei City und Fußballweltmeister. Auf jeden Fall inhaltlich da schwierig. Die Szene, wo sich die meisten Kritiker dann aufhängen, ist die 94. Minute, in der Simone Inzaghi im Bild war und Claudia Neumann doch verhemmt gefordert hätte, dass Inzaghi sich den Abpfiff wünsche. In dem Moment, wo seine Mannschaft 1-0 hinten liegt. Doch. Also vor der letzten Ecke für Inter, die ja dann noch extrem gefährlich, kommen wir gleich im Spiel zu, wurde, hat sie dann gefordert, der Inzaghi möchte, dass abgepfiffen wird.
Das macht ja absolut mal komplett gar keinen Sinn.
Nein, überhaupt nicht.
Nicht mal ansatzweise.
Nee, aufgrund der Tatsache und des Vorfeldes, wo es ja dann schon Kritik gab, ist natürlich Twitter. Die Twitter-Krieger und Keyboard-Experten sind auf TikTok und Twitter wieder aktiv geworden und Sturm gelaufen auf das ZDF.
Ja, irgendwo aber auch zu Recht.
Ja, also meiner Meinung nach total zu Recht. Dann kommt es für mich immer auf die Art und Weise drauf an. Klar gibt es immer diese übermotivierten Bernds 53 mit einem, weiß ich nicht, Dobermann als Profilbild.
Aber die sind doch, also die, ich glaube, die kennen Twitter nicht, die kennen eher Facebook.
Stimmt, stimmt. Facebook zum Glück heutzutage so irrelevant, dass das gar nicht mehr erwähnt wird. Aber so ein paar Leute haben es davon inzwischen schon auf Twitter geschafft. Was da dann rauskommt, ich sag mal, was inhaltlich dann kein Wert hat, das kann man verurteilen. Aber dass das ZDF nicht mal die sachliche Kritik angenommen hat und dann auch noch ein Statement veröffentlicht, kann man zumindest drüber diskutieren.
Was hat das ZDF denn gesagt oder getwittert?
Ein Link mit einer Stellungnahme, dass sie den generellen Konsens der Kritik an Claudia Neumann verurteilt.
Nicht nachvollziehen können?
Einmal das und dass sie es verurteilen.
Aber ich bitte dich, ey, wenn du... Dann kann sie auch mit unserem Podcast, wenn sie Namen falsch... Also naja, eigentlich sprechen wir Namen eher falsch aus. Aber man muss doch die Vornamen der Spieler wissen. Es kann ja... Mal ein Versprecher kannst du drin haben. Aber doch nicht 3-4 Mal.
Ja, das hat ja auch jeder Kommentator. Also keiner ist ja fehlerfrei. Ja,
absolut, natürlich. Aber wenn du erst Dennis Walker und dann Kyle Walker sagst, wo sind wir denn da?
Ja, nee, der Herr Walker ist kein Weltmeister. Das sind ja mehrere Spieler und mehrere Situationen. Und wenn man das denn inhaltlich, sachlich kritisiert, finde ich das total in Ordnung und sollte auch so sein. Weil dann hat die Person unabhängig ihres Geschlechts ja einfach keinen guten Job gemacht.
Ja, absolut. Also, da bin ich voll ganz bei dir.
Man muss ja auch sagen, es gibt ja auch inzwischen wirklich viele gute Frauen im Fußball, im Journalismus. Sei es Journalisten, Moderatorinnen, Expertinnen.
Ja, safe. Also.
Also warum soll es nicht auch eine gute Kommentatorin geben? Die hat man noch nicht gefunden, aber die wird es geben. Und die kann dann auch gerne ein Champions-League-Finale für mich kommentieren.
Gut, ich finde die Kommentatoren sowieso alle nicht so super.
Genau, unabhängig davon. Die meisten sind eben nicht so gut. Und die 4, 5, die ganz gut sind, sind sowieso beide Sohn.
Ja, das ist richtig. Aber kommen wir zum Spiel? Also inhaltlich zum Spiel?
Können wir gerne. Ich möchte, bevor wir über das Spiel reden, noch eine andere Frage aufmachen.
Na?
Jetzt hat Manchester City dieses Finale gewonnen. So viel können wir vorwegnehmen, weil es ist Dienstag, jeder weiß, wie das Spiel ausgegangen ist.
Es ist Montag, aber ja.
Ja, wir nehmen montags auf, klar, aber die Folge kommt ja Dienstag um 0.01 Uhr.
Ja.
Jetzt ist die Frage, jetzt hat das erste Mal einer von den Scheich-Clubs die Champions League gewonnen. Ist das ein Paradigmenwechsel im europäischen Fußball? Was glaubst du?
Also natürlich, was vielleicht die Gefahr ist, dass noch mehr Scheichs also auf die Idee kommen und sagen, ich kaufe mir einen Verein und will hier die Champions League gewinnen?
Ja, könnte sein. Ist ja auch gerade jetzt wobei das ist auch Saudi-Arabien, wenn du so willst, bei Newcastle passiert. Aber die aktuelle Idee in Saudi-Arabien ist ja, die eigene Liga zu einer Top-10-Liga zu machen.
Das ist richtig, mit ein paar Taler. Aber Paradigmenwechsel, sehe ich so nicht. Also natürlich erhöht es die Wahrscheinlichkeit, wenn du einen großen finanziellen Investor in den eigenen Reihen hast, dass du erfolgreicher wirst. Aber es ist absolut keine Garantie, weil wann ist City verkauft worden? Oder wann ist
2008.
Genau, welches Jahr haben wir?
2023, also sie haben 15 Jahre gebraucht.
Genau.
Aber jetzt, wo dieser Bann einmal gebrochen ist, glaubst du, dass das jetzt so zur Folge hat, dass City auf Jahre raus die Champions League dominieren könnte?
Nö, das glaube ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass City zum Real Madrid wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Bin da nicht ganz so optimistisch, muss ich sagen. Es hängt sehr, sehr viel an Pep, meiner Meinung nach. Weil am Ende ist es dann doch viel... Am Ende ist es halt immer noch Leistungssport, der betrieben wird, egal mit welchen Mitteln. Und da musst du dann eben das entscheidende Niveau haben, um eben so eine Champions-League-Saison spielen zu können.
Also das Spielermaterial hatten sie letzte Jahre ja auch schon gehabt.
Ja, definitiv. Mein Gedanke war nur einfach, jetzt, wo sie diesen Bann einmal gebrochen haben, könnte das so viel Energie im Verein freisetzen und auch eben diesen Willen von Investoren nochmal Geld für nächste Ziele in die Hand zu nehmen. Ich möchte die Champions League verteidigen, ich möchte die Champions League, weiß ich nicht, dreimal hintereinander gewinnen, ich möchte die Champions League zweimal in 5 Jahren gewinnen, was für Ziele man sich da auch immer stecken möchte. Aber dass das jetzt so ein bisschen dazu führt, es ist ein bisschen vergleichbar mit Chelsea 2012 vom Ansatz her. Damals gab es auch so ein paar Gedanken, weil klar hat Manchester United auch 2008 schon die Glazer-Familie gehabt als Eigentümer. Aber Chelsea war immer so ein bisschen das Paradebeispiel dafür, für einen Club, der eigentlich nicht zur europäischen Spitze gehörte, bis ein Investor eingestiegen ist und dann in die europäische Spitze aufgestiegen ist. Und dann die Champions League gewonnen hat. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, also das ist ja ausgeblieben. Also es ist ja nicht so, dass Chelsea in den nächsten 5 Jahren dreimal im Finale stand.
Nee, so krass vergleichen finde ich, kannst du nicht. Weil das finde ich nochmal andere Voraussetzungen sind von Chelsea und Man City.
Ja, das stimmt, das stimmt. Es geht jetzt nur um die Befürchtungsebene, sage ich mal.
Dann glaube, kann ich mir das nicht vorstellen, weil du musst schon eine absolut perfekte Saison spielen und das hängt an vielen Parametern ab. Das sehe ich aber, ich sehe die nicht. Du musst sehen, Gündogan haut vielleicht ab.
Könnte sein, du könntest jetzt sowieso einen kleinen Umbruch bei City haben, weil du wirklich jetzt
Kevin De Bruyne ist auch nicht mehr ganz der Jüngste.
32, also wird 32, Jahrgang 91.
Guck.
Ich meine, im Juni 91 müsste der geboren sein, dann müsste jetzt noch 32 werden.
Warte, ich habe hier den Kader doch auf.
Bernardo Silva wird seit Jahren mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht.
Ja. Mahrez ist auch 32. Kyle Walker, 33. Ake auch 28. Stones, 29.
Also der Kern von City, der die letzten Jahre gespielt hat, war jetzt auf ihrem Zenit. Das muss man auch ehrlich so sagen. Also es fühlt sich so ein bisschen so an wie eine Mannschaft, die sich wirklich über Jahre an diesen Titel rangearbeitet hat und ihn jetzt auf ihrem Zenit gewonnen hat.
Ja, definitiv. Selbst Grealish ist ja 27 und also gut.
Der ist kein 22-jähriges Talent, das muss man auch sagen.
Genau. Ja, genau. Aber deswegen kann ich mir das auch. Du kannst einen Ilkay Gündogan und Kevin De Bruyne nicht sofort 1 zu 1 ersetzen. Und gerade das System von Pep, das adaptierst du nicht innerhalb von 6 Monaten oder einer Saison. Das dauert. Und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja, das stimmt. Sieht man ja auch bei Grealish. Der hat ja im ersten Jahr wirklich sich sehr, sehr schwer getan und ist jetzt erst, also er hat 1,5 Jahre eigentlich gebraucht. Eigentlich erst nach der WM durchgestartet.
Ja, und jetzt ist er genau der Spieler, was sie erhofft haben, dass er das zu sein scheint.
Ja, genau. Und dann muss man ja auch sagen, guck mal, Pep ist jetzt auch schon 7 Jahre da und es hat auch 7 Jahre gedauert. Zweimal im Halbfinale, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, einmal im Finale und hat es jetzt im siebten Anlauf erst geschafft.
Nee, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass es ein Paradigmenwechsel ist.
Also es besteht Resthoffnung für den europäischen Fußball. So, es hat 7 Jahre gedauert bei Pep Guardiola, aber was bedeutet das für ihn persönlich denn jetzt?
Also für ihn persönlich bedeutet es sehr, sehr viel, dass er jetzt auch mit einem dritten Verein auch das Triple gewonnen hat. Hat er doch, ne? Ja, mit Barcelona, Bayern und jetzt mit City.
Nee, mit Bayern nicht. Mit Bayern ist er dreimal im Halbfinale. Ja, zwei Doubles mit Bayern gewonnen. Aber er ist jetzt der erste Trainer, der mit zwei unterschiedlichen Vereinen das Triple gewonnen
So,
hat.
ach so, so war das ja. Sehr viel. Vielleicht meine Frage, ist er jetzt mit City fertig?
Könnte ich mir vorstellen, ja. Also so wie Pep Guardiola immer getickt hat und sich auch, wie er sich bei Barcelona entschieden hat, wie er sich bei Bayern entschieden hat, könnte ich mir vorstellen, dass er sein eines Vertragsjahr, was er noch hat, noch macht und dass er dann aufhört. Ich meine, er hat es auch in der Pressekonferenz schon mal angekündigt, dass spätestens 2025, glaube ich, Schluss sein soll bei City.
Meinst du jetzt 2025 oder nicht, vielleicht jetzt schon?
Ich kann mir vorstellen, dass er noch weitermacht. Ich weiß, einfach Bauchgefühl. Ich kann es mir nicht sagen, also er hört nicht so aus der Kalten jetzt auf. Den wäre, glaube ich, auch schon mehr nach außen gedrungen, wenn er jetzt die Absichten mal geäußert hätte.
Also, du meinst, dass es wäre mehr spekuliert worden?
Genau, definitiv. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er aufhört und dass, also die meisten seiner ich sag mal, Vertrauenspersonen im sportlichen Bereich arbeiten ja für Manchester City, was ja auch der Hauptgrund ist, warum man damals hingegangen ist und eine Bayern-Verlängerung nicht in Erwägung gezogen hat, warum er jetzt schon zweimal den Vertrag bei City verlängert hat. Viel interessanter ist ja jetzt die Frage, durch dieses zweite Triple und durch dieses Abschließen mehr oder weniger des City-Weges, ist Pep Guardiola jetzt der Goat-Coach oder siehst du da noch andere mit in der Verlosung?
Puh, das ist eine wilde Frage. Ist er das nicht schon?
Für mich ja, für mich wäre er das auch ohne diesen Champions-League-Sieg mit City, weil er einfach den Fußball so sehr verändert hat.
Eben, und er hat ja auch nationale Titel gewonnen, also auch vor allen Dingen nationale Meisterschaften mit all seinen Vereinen, mit Barcelona, Bayern und auch City.
Pep Guardiola war in seiner Profitrainerkarriere nie schlechter in der Liga als Platz 3. Und das ist einmal passiert mit City in seiner ersten Saison, meine ich.
Ja, also das
war nie schlechter als Platz 3.
Das ist ja irgendwo schon ein bisschen die bessere Leistung, weil halt weniger Spieler ist. Gut, gegen nicht so qualitativ große, gute Mannschaften. Aber das hat mehr Spiele und muss über einen längeren Zeitraum deine Leistung bringen.
Definitiv. Also ich finde auch, für mich hätte die Argumentation gereicht, dass er in 7 Jahren 5 Meistertitel in der Premier League gewonnen hat. Und jetzt ein Three-Pad, 3-mal am Stück.
Ja, absolut. Und ich weiß gar nicht, wie viele Meistertitel hat er denn insgesamt in Spanien, Deutschland und England?
11.
Welche andere Trainer kann das vorweisen?
11 Meistertitel? Keiner. Also einen Mourinho nicht, der hat zwar Meistertitel in 4 verschiedenen Ligen, aber nicht so viele. Ancelotti hat ist der einzige Trainer, der in allen 5 Ligen, also 5 Big 5 Ligen Meister geworden ist, aber auch nicht so viele Meistertitel gewonnen hat. Also 11 Titel. Er hat mit Bayern 3-mal am Stück den Titel geholt, er hat mit City 3-mal am Stück den Titel geholt, er hat mit Barcelona 3-mal am Stück die Meisterschaft gewonnen.
Du kannst ja auch mal schauen, wo wann Pep trainiert hat, mit welcher Mannschaft, in welcher Liga und wie hoch sein prozentualer Anteil der nationalen Meisterschaften ist. Ich würde, ohne darauf zu gucken, der liegt, würde ich behaupten, bei alle Mannschaften bei 60%, würde ich schätzen. Bei 50, 60, kommt das hin?
Wie meinst du das
Pep,
genau?
Wie lange trainiert Pep?
Seit 2008, also seit 15 Jahren jetzt.
Genau, in 15 Jahren hat er 11 nationale Meisterschaften.
Genau,
geholt.
Dazu kommt ein Sabbatical, also er hat 14 Jahre war er aktiv.
Also 14 Jahre nur aktiv. Und
genau, also zwischen 2012 und 2013, also zwischen Barcelona und Bayern ist ein Jahr Pause.
Saisons, wo er Trainer war, kein Titel, also keinen nationalen Meisterschaftstitel gewonnen.
Genau, in der Saison 2011, 2012 ist er mit Barcelona Zweiter geworden, da ist Real Meister geworden. In seiner ersten Premier League-Saison ist er Dritter geworden mit City und in dem Corona-Jahr 1920 ist Liverpool Meister geworden, da ist er Zweiter geworden. Also er hat aus 14 Versuchen 11 Titel geholt.
Welcher Trainer kann das vorweisen? Keiner?
Nein, nicht ansatzweise.
Und das befähigt ihn ja schon zum Goat-Coach.
Ja, es gibt einen Trainer, der hat mehr Trophäen als er, overall, das ist Sir Alex Ferguson, der aber natürlich noch die deutlich längere Trainerspanne hat. Und also Sir Alex Ferguson hat 48 Vereinstitel geholt, die ihm gut geschrieben werden, Pep Guardiola hat 35. Er hat aber auch noch, wenn du so willst, wenn er durchcoachen würde, bis an ein Alter, das Alex Ferguson gecoacht hat, hat er noch 15 Jahre Zeit. Ja. Selbst wenn er jedes Jahr nur noch eine Trophäe holen würde, hätte er am Ende 50.
Ja, dann kannst du es ja grob mal 2 rechnen. Und,
ja, also nur sein Durchschnitt, guck mal, 14 Jahre Trainer, 35 Trophäen, sind ja knapp 3 im Schnitt. Nee, Mathe? Warte. 14, 28, 42. Ja, 2,5. 2,5 pro Jahr.
Ja. Also das ist schon gut. Also können wir die
Takes,
genannt,
unsere Takes.
Damit schließen, dass Pep Guardiola für uns der Goat-Coach ist.
Ja, weiter im Text.
Wenn die Wahl gelassen wird, okay, suche einen Verein aus, wo es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Champions League gewinnen. Und die größte Wahrscheinlichkeit wäre es immer noch für mich mit Real Madrid, Bayern München, Barcelona höher als bei City.
Wahrscheinlich schon. Es ist jetzt einfach ein neuer Verein, der in die Champions League, also sich in die Siegerliste eingetragen hat. Und der Fußball hat sich in den letzten Jahren ja auch so entwickelt, dass die Anzahl der Vereine, die eine realistische Chance haben, jedes Jahr die Champions League zu gewinnen, deutlich geringer geworden ist. Also wenn wir uns die Sieger der letzten 10 Jahre angucken, sind die Sieger Bayern München, Real Madrid, Barcelona, Liverpool.
Ja.
Ja, und City.
Alle.
Ja, gut, Chelsea auch noch 2021, 22, aber da hat sich in den letzten Jahren nicht viel geändert. Also es sind immer die 3 bis 5 Schwergewichte. So, um die es geht. Und für City sollte es jetzt der Anspruch sein, sich vielleicht nicht, also aus den Top 8, die Champions League gewinnen können, dauerhaft vielleicht in die Top 5 oder Top 3 zu lösen.
Ja, aber das sehe ich jetzt, das sehe ich schon, dass sie, das war schon vorher, dass sie eher in den Top 5 gehören und in die Top 8.
Ja, stimmt. Ja, hast du recht. Wer da früher mal drin war und jetzt nicht mehr drin ist, ist Inter Mailand. Und damit würde ich schon fast zum Spiel kommen, weil Inter hat ja einen großen Kampf geliefert, war dann am Ende aber wahrscheinlich doch. Sie haben den einen Abwehrfehler gemacht, der dann zum Tor geführt hat, und sie haben selber kein Tor gemacht.
Ja, also ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, aber ich habe den Ticker bei Kicker gelesen, mir die Highlights geguckt und so schlecht sah es von Inter nicht aus. Natürlich haben sie keinen absolut schön überragenden Fußball gespielt.
Aber das haben beide nicht, muss man ehrlich sagen. Also es war wirklich sehr umkämpfte, sehr taktisch, sehr kämpferisches Finale.
Okay, aber ich vermute, sie haben das gemacht, das, was sie können, ne? Also, da, wo sie ihre Stärken haben.
Ja, sie haben sehr konzentriert verteidigt, sie haben die Räume eng gemacht. Sie haben aber auch relativ, also gerade in der ersten Halbzeit relativ wenig Impulse nach vorne gesetzt. Aber dafür hatte City auch nur einen relevanten Torschuss durch Erling Haaland in der ersten Halbzeit.
Was mich gewundert hat, dass City insgesamt nur 56% Ballbesitz hatte.
Ja, das stimmt, weil das bei Inter in dieser Kombination mit Brozovic und Barella relativ gut aufgegangen ist. Also Çalhanoğlu ist im Zentrum einen Tick abgefallen, würde ich sagen. Aber das, was wir predicted haben, dass Inter sich versuchen wird, den Ball auch mal zu holen und das Spiel zu beruhigen, hat ganz gut geklappt. Und dann muss man sagen, hat Inter auch am Rande der Legalität gespielt. Sie hatten Glück, dass der Schiedsrichter sehr viel hat laufen lassen. Aber das war teilweise schon sehr, 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 sehr körperbetont, was auch immer wieder zu Spielunterbrechen oder zu kurzen Ballbesitzphasen bei City geführt hat.
Ja, also wie predicted halt, ne? Also das ist das Spiel von Inter Mailand, ne? Also da, das war vorherzusehbar, dass das nicht anders kommen wird. Und ich hab mir die Highlights angeguckt. Hättest du Beckham eigentlich den Siegtreffer zugetraut?
Den Siegtreffer oder den Ausgleichstreffer? Weil er ist ja bei 0-0 gekommen.
Ja, genau, den Siegtreffer. Also das Siegtreffer, das Führungstor. Weil er hatte. Oder was wäre, wenn Lautaro Martinez in der Situation, ich glaube, irgendwie 55. Minute,
Ja. Also das war direkt nach seiner Einwechslung. Also ich habe.
was wäre, wenn Inter in Führung gegangen wäre?
Aber Lukaku wäre niemals an den Ball gekommen. Langes Bein, Ruben Dias, Ball ist weg. Wenn Martinez ihn querlegt.
Nein, du musst ihn halt so spielen, dass.
Das wäre nicht gegangen, weil Ruben Dias der beste Mann auf dem Platz war. Der hätte Big Rom im Zweikampf auch körperlich dominiert. Der Big Rom wäre nicht an den Ball gekommen. So realistisch muss man sein. Also an Martinez Stelle ich wäre noch wieder nach innen gerannt.
Nee, das ist doch ganz einfach. Musst du nicht auf dem rechten Fuß spielen, spielst du auf dem linken Fuß von Lukaku und dann kommt Diaz nicht ran.
Doch, da kommt Diaz ran. Doch, hundertprozentig kommt Ruben Dias da ran. Also, Lukaku hätte niemals. Der hat einen kleinen Schubser gegeben. Lukaku kommt aus dem Gleichgewicht. Dias ist einen Schritt schneller am Ball. Und klärt das Ding sauber weg.
Nein, er guckt dir die Zähne an.
Ja, bleib ich bei. Also, bis der Ball da ist, ist Ruben Dias so positioniert, dass Lukaku den nicht reinmacht.
Nein. Der eine Zehner, der kommt und kann so perfekt auf dem linken Fuß spielen und dann haut er ihn oben links rein.
Niemals. Nicht Lukaku. Der ist individuell nicht gut genug, um sich so zu positionieren und so zu arbeiten, dass er so einen Zweikampf gegen Ruben Dias gewinnt. Deswegen ist er auch Ersatzspieler bei Inter Mailand. Und deswegen hat er in der Premier League vor 2 Jahren irgendwie gefühlt 2 Tore gemacht. Gegen, weiß ich nicht, Everton oder so. Guckt dir gerne jetzt live im Podcast an. Das hätte nicht geklappt. Also in Lautaro Martinez Stelle hätte ich auch geschossen. Also es ist ja auch, also an der Szene, ja, da kann Inter das Führungstor machen. Dann ist es noch wieder ein anderes Spiel.
Ja, safe, der.
Du unterschätzt Ruben Dias.
Der Ruben Dias ist ganz weit weg.
Aber wenn die Szene so aufgelöst worden wäre, wäre der da gewesen.
Eher kommt Rodri daran als Ruben Dias.
Dann meinetwegen auch Rodri. Auch der macht genau das gleiche mit Lukaku wie Ruben Dias. Weil der hat fast die gleiche Statur wie Ruben Dias, ist sogar noch ein bisschen beweglicher.
Nee, ich bleib dabei. Okay, Lukaku hätte das Tor gemacht.
Dann ist es ein anderes Spiel. Das muss man sagen. Ist jetzt nicht so gekommen, woraufhin Inter dann das Gegentor bekommt. Extrem unglücklich.
Ja, das ist super unglücklich. Also, Rodri war ja im Rückraum.
Erstmal war Rodri im Rückraum, dann Akanji läuft auf die Kette zu. Bastoni fühlt sich verantwortlich und rückt raus. Dadurch geht der Raum auf. Dann rutscht die Marco komisch weg. Dann gibt es irgendein Abstimmungsproblem. Bernardo Silva hat den Ball, kann ihn in den Rückraum legen. Der wird leicht abgefälscht. Bastoni ist irgendwie noch bei Akanji. Keiner ist bei Rodri. Und es gab eine sehr, sehr schöne Hintertorkamera, die einfängt, dass er den Ball wirklich zentimetergenau um die beiden Interverteidiger, die da stehen, dreht.
1-2 Zentimeter weiter links, oder je nachdem noch Glück, also wieder links von Rodri, dann wären sie halt da gewesen. Boah. Das ist ja auch so ein krasser Fehler. Die Mitte ist ja Rückraum, der ist komplett frei.
Ja, weil Bastoni die Kette auflöst und direkt auf Akanji drauf geht. Und die Abstimmung mit Di Marco nicht passt und der rutscht auch noch weg. Also es ist wirklich der einzige, schwerwiegende Abwehrfehler von Inter.
Das ist, finde ich, jetzt nicht die krasse Fehlentscheidung, also oder die krasse Fehler. Der Rückraum muss abgedeckt werden.
Der Rückraum muss
abgedeckt, nicht von den Innenverteidigern abgedeckt werden, sondern von den zentralen Mittelfeldspielern.
Das stimmt. Also du könntest dich fragen, wo ist Çalhanoğlu? Weil es ist ja so gesehen sein Raum. Du kannst es natürlich noch umgehen. Also das ist denn der Folgefehler des Folgefehlers. Also es fängt an damit, dass Bastoni auflöst, zu weit rausrückt, dann die Abstimmung mit Di Marco nicht passt, dann rutscht Di Marco weg, dadurch stimmt die Abstimmung nicht mehr, wo Çalhanoğlu ist, weiß ich nicht, in Karlsruhe oder so, keine Ahnung.
Beim HSV in der Relegation.
wahrscheinlich. Dadurch passt es einfach nicht mehr und durch diese, also das war auch, wenn man ehrlich ist, fast Citys einzige Chance, ein Tor zu machen, wenn wirklich die Verkettung von Umständen kommt, dass bei Inter irgendwas nicht funktioniert. Da war es einmal so, dass wirklich eine Kette von Fehlern war.
Absolute Kette. Wo keine Kette war, das zentrale Mittelfeld. Ist doch auch hier der Hakan, der da rumspaziert.
Ja, du siehst auch noch von
Hakan, Hakan Çalhanoğlu hätte weiter rausschieben müssen auf Akanji. Oder Lautaro Martinez besser mitlaufen, je nachdem, aber eher, dass Çalhanoğlu da rausschiebt. Dann muss Bastoni nicht aus der Kette rausschieben.
Genau.
Kann halt auch eher den Pass in die Tiefe verteidigen.
Ja, so geht der Raum hinter ihm gar nicht erst auf. Ja. Dann, dass die Marco auch noch wegrutscht, ist natürlich doppelt Pech.
Ja, gut, aber der wäre da auch, glaube ich, nicht hinterhergekommen, wenn er sich da umdreht, ne? Also, er war ja hätte komplett drehen müssen, er war ja mit dem Körper nach außen.
Ja, wär extrem schwer geworden. Ja, das stimmt. Und dann siehst du in der Szene ja noch, als der Ball Richtung Rodri sich bewegt, wie Barella versucht rüber zu sprinten, aber er ist halt einfach 4 Schritte zu spät. Also da hat Rodri, der lässt ihn nur einmal kurz tippen und schießt dann direkt ab.
Und als der Ball auf Silva dort in die Tiefe gespielt wird, dann laufen Brozovic und Çalhanoğlu mit Will Foden mit und so wird er auch der Rückraum frei.
Ja, du siehst es auch. Es gibt auch die Übertorkamera. Also, Inter ist einfach zu weit eingerückt. Also, die stehen ja gefühlt mit 5 Leuten schon am Fünfer.
Ja,
So,
absolut.
weil sie einfach sich zu weit haben hinten reinschieben lassen. So, ja, und dann ist eben der Rückraum auf. Und dann ist der Ball im Tor und dann führt City eben 1-0.
Ja, und dann wird's halt ganz schwer.
Dann wird es ganz schwer. Wobei, wir kennen jetzt ja den weiteren Spielverlauf und danach hatte Inter die besseren Chancen. Also City hatte nicht nochmal eine Chance in der Qualität, wie Inter 3 hatte. Das muss man, ist auch Teil der Wahrheit. Mit ein bisschen Glück und ohne Big Rom fällt ja direkt nach dem Anschluss der Ausgleich. Als die Marco die Chance hat und den Ball dann da unglücklich an die Latte köpft und dann im Nachköpfen Lukaku anköpft.
Aber die Szene finde ich jetzt nicht so elementar, dass Lukaku die machen muss. Finde ich eher.
Nein, Lukaku hat damit nichts zu
Ach
tun, der steht einfach im
ja,
Weg.
stimmt.
Ich bin jetzt direkt nach dem Tor, in 70. Minute. Also das Tor fällt in der 68., 70. Minute, Chance Di Marco.
Ja, aber ich glaube, wenn Lukaku da nicht im
Tatzt ihn
Weg
einer von City
steht,
von der Linie? Ja.
ja, der Kopfball war jetzt nicht so. Es war keine Wucht.
Nein, trotzdem möchte ich sagen, dass Lukaku im Weg steht, aus Gründen.
Ist das Lukaku-Bashing?
Vielleicht.
Vielleicht.
Da kann ich mich jetzt nicht von frei machen. Ich versuche es aber auf einer sachlichen Ebene zu halten. Und er steht ja nun mal da. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Man könnte jetzt auch sagen, dass die Marco irgendwie nur gefühlt 1,50 groß ist und das Ding auch mit ein bisschen mehr Wucht in die Ecke köpfen könnte. Dann geht der Ball nicht gegen die Latte.
Oder einfach annehmen und reinschießen. Die Zeit hat er nämlich auch.
Die hat er wahrscheinlich auch gehabt. Auf jeden Fall große Chance für Inter. Passiert erstmal nicht viel, City fällt nicht mehr viel ein. Und dann kommt die 88. Minute. Hauptdarsteller Robin Gosens und Romelu Lukaku. Den Award gewinnt aber am Ende Ederson.
Ja, absolut wichtiger Save von jeder Sonne. Und da, also da kann man den Ball schon mal reinmachen.
Muss man den Ball da reinmachen?
Also ich sag mal so, ein Weltklasse-Stürmer muss, Lukaku sollte schon den Ball reinmachen.
Nächste Frage, ist Lukaku ein Weltklasse-Stürmer?
Nee, deswegen sage ich ja, sollte.
Sollte ein Spieler, der in seiner Karriere die höchsten Transfererlöse, die ein Spieler im Profifußball jemals erzielt hat, diesen Ball reinmachen?
Sollte ja.
Sollte. Macht er aber nicht.
Nee, er köpft ihn halt. Er hätte also ganz einfach gegen die Laufrichtung vom Torwart links unten ins Eck.
Ja, aber das wollte er auch und hat ihn ein bisschen zu mittig getroffen mit seinem Bosel. Ich möchte aber in der Szene ehrlicherweise.
Robin Gosens loben?
Genau. Weil der macht es ganz, ganz stark. Erstmal, wie er einläuft, wie er sich in die Szene energized, sag ich mal.
Energize, okay.
Ja, und dann eben diesen, also wirklich mit Willen, Leidenschaft und Einsatz diesen Ball in die Mitte arbeitet. Nur damit Lukaku ihn nicht macht. Also an Robin Gosens Stelle wäre ich heute noch sauer.
Robin Gosens.
Ja, wobei sauer ist das falsche Wort, aber du kannst nicht mehr machen als er in der Szene. Nee, also er macht alles und Lukaku reißt das ganze Kartenhaus ein mit seinem halb wuchtigen Kopfball in die Mitte.
Ja, also gut, sie hätte auch aufs Tor köpfen können. Also, das hätte er auch machen können.
Also es ist schon die richtige Entscheidung, den so quer zu legen.
Schwieriger als Lukaku? Ja, das ist natürlich jetzt die richtige Entscheidung. Aber im Nachhinein.
Ja, wenn du gewusst hättest, was passiert, dann weiß ich, hätte ich den Ball mit der Haarlocke versucht anzunehmen.
Apropos Kopf und Gosens. Was wäre gewesen, wenn er in der 94. Minute noch getroffen hätte.
Verlängerung? Erstmal?
Erstmal?
Du hast gesagt, ich soll dich tragen. Also stelle ich ja auch Hypothesen auf.
Da hast du mich von der Trage runtergeschmissen.
Ja, muss auch mal sein. Ja, natürlich auch, also eigentlich gleiches Prinzip wie in der Szene in der 88. Minute. Sehr starker Einsatz von Gosens, starker Kopfball. Den Award kriegt aber trotzdem wieder Ederson, weil er den Ball ziemlich stark pariert.
Ja, also, das habe ich ihm gar nicht gesagt. Da finde ich nochmal, dass er den Ball stärker pariert als gegen Lukaku.
Deutlich. Also gegen
Deutlich.
Lukaku steht er instinktiv richtig, so, und hat ein bisschen Glück, dass er angeköpft wird. Und den hält er ja wirklich, weil das war ja ein platzierter Kopfball mit der Bewegung in die lange Ecke.
Ja, und Ederson musste, ich finde, eine aktivere Torwartbewegung machen als bei der Chance von Lukaku.
Definitiv. Und ich finde, also diese wirklich Monsterchance für Inter ist ein bisschen untergegangen im Nachhinein, in der Berichterstattung.
Welche Monsterchance?
Naja, von Gosens, dieses Ding in der 95. Minute. Weil es eben.
Findest du die so
Also, ich finde,
Monsterchance-mäßig?
das ist schon eine große Chance.
Ja, natürlich ist es eine große Chance.
Es ist keine hundertprozentige,
Genau.
weil es einfach wieder, also individuell stark von Gosens ist, womit der Ederson zu einer guten Parade zwingt, die einen Weltklasse-Kick.
Schräg, schräg einlädt.
Ja, ein bisschen. Die.
Also, weil der Kopfball war jetzt nicht so. Was ist massiv, aber es war schon ein kleiner dankbarer Ball von Ederson und ich als Trainer, Spieler, Fan erwarte schon, dass Ederson so einen Ball hält.
Ja, da geh ich mit. Das hätte ich jetzt auch gerade gesagt, dass Ederson als Weltklasse-Keeper.
Ja.
Ja, aber er hält ihn auch. So, das muss man ja auch sagen. Also er hält die beiden und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es einfach die letzte Szene des Spiels war und es war einfach nochmal eine sehr gute Chance. Und da dieses Spiel einfach wahrscheinlich nur neben dem Tor vier, fünf wirklich gefährliche Situationen hatte, wurde dann im Nachhinein einfach nicht mehr viel drüber geredet. Klar, so am Ende geht's immer um die Sieger, aber dass dann gerade in der deutschen Berichterstattung, dass ein deutscher Spieler nochmal die
Ja,
Chance hat, in der 95. Minute seine Mannschaft im Spiel zu halten.
man hätte es mit rein. Es ist jetzt nicht
Ja,
so.
kam mir zu kurz, weil direkt danach
Es ist
Schluss
halt
ist.
stark gemacht
So.
von Gosens. Aber es ist auch kein Ding, was Gosens machen muss.
Nein, 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 nein. Nein, er ist jetzt nicht alleine auf den Keeper zugelaufen.
Nee, und auch kein Ding, wo du sagst, das ist komplett unhaltbar gewesen eigentlich. Und es ist ein mega Safe von Ederson gewesen. Den muss er schon halten. Deswegen ist jetzt, finde ich, es ist okay zu sagen, dass das jetzt nicht so die Monsterchance ist, dass man da nicht dezidiert drauf eingeht. Wo man vielleicht dezidiert drauf eingehen hätte müssen, ist das von Lautaro Martinez auf Big Rom.
Find ich nicht. Wirklich, du willst hier getragen werden, ja, und ärgerst auch noch. Ja. Big.
Du hast mich ja von der Trage geschmissen.
Ja, zu Recht, aber auch im Nachhinein zu Recht. Auf jeden Fall, dann ist Schluss. City hat gewonnen.
Sagst du, dass City aufgrund des Spieles zurecht gewonnen hast?
Da habe ich gerade kurz drüber nachgedacht. Es ist diese klassische Antwort, es ist nicht unverdient, aber sie haben jetzt nicht komplett überzeugt. Also es war ein Arbeitssieg. Das Schöne an so einem Arbeitssieg ist, es fragt niemand mehr danach, weil du das Spiel gewonnen hast und den Pokal. Also es ist egal. Und die letzten vier Champions League Finals sind 1-0 ausgegangen.
Spannend.
Ja.
Aber frag dazu mal Robin Gosens, weil das kommt mir noch in den Kopf geschossen, dass er am Mikro danach gesagt hat, dass er irgendwie so ein Eiertor. Also der war ganz schön angefressen nach dem Spiel, dass die verloren. Na gut, das kann ich nachvollziehbar, aber er hat gesagt, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben und natürlich, dass es ein Tick unverdient gewesen ist.
Unverdient weiß ich nicht. Also, City macht das Tor, das Inter nicht macht. Und Inter hatte aufs Spiel gesehen die besseren Chancen, ein Tor zu erzielen. City hatte keine Chance dieser Qualität, wo Inter drei Stück von hatte. City hatte nur eine Chance, die ansatzweise an die Qualität der großen Chance rankommt. So. So ehrlich muss man sein. Inter hat dann Pech, dass ihr einziger wirklicher Abwehrfehler bestraft wird durch das Tor. Gosens hat recht, dass sie ein wirklich gutes Spiel machen. Aber sie machen eben das Tor nicht. City spielt auch stark, muss man sagen. Also City hat in dem Spiel bewiesen, dass sie auch verteidigen können. Also Stones und Diaz im Zentrum waren schon sehr stark. Übers Spiel gesehen. Sie haben es geschafft, dass Lautaro Martinez kein Faktor ist. Also diese 56. Minute, 57. Minute, was es war, war auch seine beste Szene und seine einzige gefährliche. Und dann wenn man die ganze Champions League-Saison nimmt, ist das schon ein verdienter Sieg für City. Muss ich sagen. Auch wenn Inter war nicht schlechter, aber der das erste Tor gemacht hat, hätte wahrscheinlich das Spiel gewonnen. Ich glaube, hätte Inter das erste Tor gemacht, wäre es 1-0 für Inter ausgegangen.
Ja, das können wir auch vorstellen. Ja, also ich sehe es, ohne das Spiel zu gesehen zu haben, aber ich glaube auch schon, dass es irgendwo verdienter oder dass City aufgrund der Anteile und Ballbesitz das verdientere Team gewesen ist, das Spiel zu gewinnen oder auch insgesamt die Saison zu sehen, die Champions League, aufgrund auch der Gegner, man das jetzt feiern muss, sich freuen muss, moralisch verwerflich, aufgrund der Investorenregelung und so. Ich freue mich für Haaland und Gündogan.
Ja, genau, das wäre jetzt mein Punkt als Quintessenz aus dem Sieg von City noch gewesen. Wir haben ja am Anfang schon ein bisschen eingeordnet, wie wir das grundsätzlich finden, dass Manchester City als Verein aufgrund der Situation und Möglichkeiten und wie das Geld, was in diesen Verein fließt, zustande kommt, wie wir das finden. Wenn man jetzt rein auf das Sportliche guckt, dann gehe ich mit und stelle jetzt auch die Frage, erstmal Haaland lasse ich gerade noch raus, da habe ich auch eine andere Frage zu, aber haben Gündogan und De Bruyne mit dem Triple ihre Karrieren gekrönt?
Ja, was soll denn noch kommen? Gut, Gündogan kann noch Europameister werden.
Im eigenen Land?
De Bruyne theoretisch kann auch noch Europameister werden. Zwar nicht im eigenen Land, aber er kann es werden. Aber ja, irgendwo schon, weil...
Also auf Vereinsebene definitiv. Und die sind ja beide, und das muss man auch sagen, also City geht ja den komplett entgegengesetzten Weg wie PSG. Also City hat diese Mannschaft ja nicht in den 15 Jahren 17 Mal neu aufgebaut. So, also Gündogan ist seit 2016 da, De Bruyne sogar schon seit 2015.
Ja, also für Gündogan freut mich das jetzt extrem sehr, weil es ein super, super Spieler ist, der irgendwo nicht wertgeschätzt wird und du bleibst halt auch eher weniger in den Köpfen der Leute hängen, wenn du halt nicht irgendeinen scheiß Titel, also einen großen Titel wie die Champions League, Weltmeister oder Europameister, also Europapokal oder sonst was gewonnen hast.
Definitiv. Und Ilkay Gündogan ist der erste deutsche Kapitän, der eine ausländische Mannschaft zum Champions League-Titel führt.
Echt?
Ja.
Was mit Rudi Völler und Marseille?
Der war ja nicht Kapitän.
Nicht?
Nein. Frag mich jetzt nicht, wer 93 bei Marseille Kapitän war. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt Didier Deschamps, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Wer ist auch nicht.
Ja. Auf jeden Fall war Völler nicht Kapitän. Ilkay Gündogan ist der erste Kapitän einer ausländischen Mannschaft. Deutsche Kapitän, der mit einer ausländischen Mannschaft die Champions League gewinnt.
Verrückt. Ich habe jetzt auch noch eine, naja, eher weniger verrückte Frage, aber...
Schieß los.
Vielleicht hast du die Frage auch im Kopf. Es dreht sich um Erling Braut Haaland.
Ich bin ziemlich sicher, dass ich die gleiche Frage habe.
Meinst du, er kriegt am Ende des Jahres nochmal eine individuelle Auszeichnung als erster Platz?
Ich wünsche es mir sehr... Die Zahlen geben es auch her. Ich sag jetzt aber hier, Stand 13.06., der Dienstag, nein, er bekommt den Ballon d'Or nicht.
Glaube ich auch nicht.
Erstmal, weil dieses Vergabeverfahren von L'Equipe ein Witz ist, also ein absoluter Scherz, weil Lionel Messi die größere Lobby hat und am Ende werden alle argumentieren, ja, der ist Weltmeister geworden im Voting-Zeitraum und Erling Haaland hat zwar 52 Tore geschossen, aber hat weder im FA-Cup-Finale noch im Champions-League-Finale getroffen.
Ja, ich denke, genau so
wird es laufen. Genau, dann werden die Leute sagen, nee, dann ist das auch okay.
Weil alle sagen, ja, oh, der schöne Messi, oder der Messi, der hat jetzt hier auch endlich seinen Weltmeistertitel, hat seine Titelsammlung und sich und seine Karriere komplettiert. Jetzt gönnen wir ihm auch nochmal den letzten Ballon d'Or.
Ja.
So wird's safe ablaufen.
Ich befürchte das ganz stark. Also wir wissen wahrscheinlich erst, ich glaube, Mitte, Ende August mehr.
Und wenn, ich finde wenn eigentlich, die Saison
Award
zu geben. Ja, ich auch. Schade. Der hat doch schon gefühlte 5000 Ballon d'Or. Ob er jetzt noch anbekommt oder nicht.
Das stimmt. Und Messi ist auch der einzige Spieler, der den in Anführungsstrichen ohne Hype, den du heutzutage einfach um dich herum brauchst, um so individuelle Auszeichnungen zu bekommen, gewinnen kann. Aufgrund dieser Argumentation und weil sich dann das ist ja eine Journalistenwahl, von L'Équipe nach so einem ganz komischen Schlüssel und am Ende wird komischerweise Messi vor Haaland stehen.
Ja, das denke ich auch.
Und das ist sehr, sehr schade. Also wenn du mich persönlich fragst, dann sollte Haaland den gewinnen.
Ja, da bin ich bei dir.
Noch eine andere Sache. Jetzt hat Erling Haaland die Champions League vor Kylian Mbappé gewonnen.
Ja, jetzt ist die Frage.
Wie finden wir das? Ist das ein bisschen Karma für die Diva Mbappé?
Ja, also ich Daumen hoch, ne?
Also für mich auch. Also es im Moment stand wieder drei.
Hat Haaland nicht auch sogar den besser dotierten Nike-Vertrag?
Das könnte ich mir vorstellen, er führt Mbappé den besser dotierten Vertrag bei seinem Verein.
Ja gut, das stimmt.
Ja, aber ich glaube, Haaland hat den höchst dotierten Nike-Vertrag, also der ein reiner Endorsement-Vertrag ist. Also es gibt ja Leute, die haben eigene Schuhkollektion und Markenverträge, wie zum Beispiel Air Jordan oder so. Aber ich glaube, als Einzelathlet, der nur Werbung macht, hat Haaland, glaube ich, den höchst dotierten Nike-Vertrag. Aber so weit, das hat nichts mit Fußballtaktik zu tun, deswegen kann ich es dir nicht hundertprozentig sagen.
Nee, also ja, absolut. Nochmal zurückzukommen auf die Frage. Ja, das, also, ich glaube, jeder gönnt Erling, dass er vor MAP die Champions League gewonnen hat. Und vielleicht alle außer Frankreich, vielleicht ein paar Leute, kann ich mir vorstellen, weil er einfach der sympathischere Mensch ist, ne?
Ja, komplett. Also, ich war ja eigentlich auch, jetzt nicht sagen Team Mbappé, aber als Spieler von den Fähigkeiten fand ich den mit 18, 19, 20 schon extrem, extrem beeindruckend. Was sich dann so die letzten zwei, drei Jahre so zwischenmenschlich entwickelt hat, finde ich extrem problematisch. Und eigentlich schon seit Dortmund-Zeiten bin ich Team Haaland, weil ich einfach, wie du schon sagst, er ist der deutlich sympathischere Typ. Ich finde, er ist auch der fokussiertere Erfolgsgeilere Typ als Mbappé. Also bei Mbappé, obwohl der nur zwei Jahre älter ist.
Da siehst du auch mal ein Trainingsvideo im Urlaub auf Instagram und nicht irgendwelche Bling-Bling-Scheiße. Ohne den Internet-Auftritt oder Social-Media-Auftritt von Mbappé zu kennen? Also meinerseits?
Ich glaube, gestern hat er Novak Djokovic zum 23. Grand-Slam-Titel gratuliert. Das habe ich zufällig in meiner Timeline gesehen. Finde ich auch schon verwerflich. Aber ich bin auch einfach ganz, ganz großer Djokovic-Kritiker.
Jetzt kommen wir aber vom Fußball in Tennis.
Ja, vielleicht sollten wir auch noch irgendwie...
Falsche Format.
Falsche Format, wir brauchen noch einen Tennis-Podcast.
Weiß ich nicht.
Doppelfehler. Der Tennis-Podcast mit André und Lasse. Zurück zu Erling Haaland. Ja, ganz, ganz klar Team Haaland. Und es ist ein bisschen Karma. Und ich gönne Mbappé, dass er jetzt... wo man dachte, er ist das wirklich nächste ganz, ganz große Ding im europäischen Fußball, dass das nicht wirklich angehalten hat und er jetzt schon jemanden hat, der zumindest ihm im Nacken sitzt, wenn er ihn nicht stand aktuell sogar schon überstrahlt hat. Und das ist ein bisschen verdientes Karma, das möchte ich nochmal sagen.
Ja, aber gut. Läuft sein Vertrag jetzt nicht aus oder nächstes Jahr?
Nächstes Jahr. Zwei Jahre noch, für drei Jahre unterschrieben letztes Jahr. Ein Jahr hat er rum, zwei hat er noch offen, aber da gibt es ja so komische Ausstiegsklauseln und was weiß ich Regeln und so.
Ja, weil...
er könnte theoretisch dieses Jahr, glaube ich, schon wechseln, aber nächstes Jahr ist es wohl sehr wahrscheinlich, dann irgendwie für eine Ausstiegsklausel irgendwie 175, 200 Millionen, irgendwie sowas.
Ja, und ich glaube, es entscheidet sich einfach, wer der große nächste Top-Stürmer wird und auch eine Ära prägen kann international. Gut, national in Frankreich ist jetzt nicht so eine Hausnummer.
Nein. Also Mbappé spielt seit fünf Jahren für PSG, ist in allen Jahren Torschützenkönig geworden der Ligue 1. Er ist Rekordtorschütze von PSG mit 24. Er ist, glaube ich, viermal Meister geworden, hat drei Doubles gewonnen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und schon einmal im Champions League-Finale 2020. Aber Kingsley Coman ist der bessere Flügelstürmer.
Ja, natürlich. Aber wo ich hinaus wollte, es entscheidet sich, glaube ich, wer die nächste Ära prägen kann, wer zu den Königen nach Spanien wechseln wird. Also wer zuerst da ist, wird wahrscheinlich eher die größere Ära prägen und die größere Legende im internationalen Fußball werden in den nächsten Jahren, meines Erachtens.
Ich gehe davon aus, dass Mbappé eher da ist.
Das glaube ich auch, weil Erling erst gewechselt ist zu Man City und seine erste Saison gespielt hat. Und Real Madrid braucht ja auch Ersatz für Karim Benzema. Aber dazu vielleicht in der nächsten Woche.
Definitiv, weil da habe ich eine sehr dezidierte Meinung zu. Weil eigentlich wäre ein Mbappé-Transfer für Real Quatsch. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, in der nächsten Woche mehr.
Ja, im großen Transfer-Special. Hast du noch was aus der Fußballwelt? Oder zum Champions League-Finale vielleicht sogar?
Im Champions League Finale nicht. In dem Sinne, war es das für heute schon? Oder hast du noch was?
Nee, einfach mal kurz, kurz und knackig. Wir hatten jetzt ja nur Champions League. Wir haben über alles Wichtige gesprochen.
Eine Stunde weniger als sonst.
Ja. Ist ehrlich gesagt auch mal schön. Also für mich im Schnitt gleich relativ entspannt. Damit würde ich sagen, wie immer der Aufruf am Ende, folgt uns auf Instagram, TikTok und sowieso überall. Checkt nochmal diese Song Award-Folge von letzter Woche ab, weil die ist noch aktuell. Da geht es um die Bundesliga.
Und ich werde auch noch mal bei Instagram noch mal einen kleinen Nachtrag der einzelnen Kategorien liefern.
Sehr gut, die Hauptkategorien sind schon drauf. Gerne also auf Instagram abchecken und liken. Dann machen wir die Woche nochmal eine Umfrage für Themen, weil wenn ich unseren Contentplan richtig im Kopf habe, haben wir noch zwei Slots offen, wo wir noch keine Themen haben in der Sommerpause.
Das möchte ich nicht bezweifeln und hinterfragen. Das sehe ich auch so. In dem Sinne fleißig antworten.
Unbedingt. Dann fleißig hören. Auf Spotify bewerten und auf Spanisch heißt es Adios, ne?
Ja, ich sag nur ciao.